Hab die Woche überlegt, was der Herr möchte, dass wir heute hören, gerade wenn in schon knapp 2 Wochen Ostern ist. Aber gerade dann auch, wenn so viele im Moment, wir haben das in der Gebetszeit erwähnt, krank sind, Unfälle gehabt haben. Und wie ich das am besten verbinden kann, ist in Johannes 11. In der Situation war Jesus selber ein paar Wochen vor seinem Tod, als er die Nachricht hörte, dass es Lazarus, den er liebte, schlecht ging. Was machen wir in einer solchen Situation? Einfach weiter? Unterbrechen wir alles und lassen alles stehen und liegen und versuchen zu helfen? Was machen wir, wenn uns das widerfährt in unserer engsten Verwandtenkreis? Wie wollen wir das andere reagieren? Nun, wir wollen sehen, wie Jesus reagiert hat und lesen zuerst in Johannes 11 die Verse 1 bis 6. Es war aber einer krank, Lazarus, von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Wir sehen zuerst, dass Jesus sorgt sich um Gottes Ehre. Jesus erster Gedanke, er hört es, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank. Und das Erste, was er sagt, ist, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Sein automatischer Gedanke war, was hat Gott mit dieser Situation zu tun? Wenn du eine Nachricht hörst, sei es vom Arzt, sei es von der Bank, sei es vom Arbeitgeber und die nicht gut ist, was ist deine erste Reaktion? Ist es automatisch, oh nein. Oder ist es, Gott, ich verstehe nicht alles, aber ich kenne dich. Und ich vertraue, dass du das, was ich jetzt gerade gehört habe, das, was passieren wird, zu deiner Herrlichkeit gebrauchen wird. Jesus verfiel nicht in Panik, sondern wusste, dass Gott diese Umstände zu seiner Herrlichkeit gebrauchen wollte. Jesus überlegte nicht, geht das? Nicht, was kann ich tun, um das Leid zu minimieren, sondern was kann Gott tun, um seine Ehre zu maximieren. Nicht, was muss ich jetzt tun, damit irgendwas geschieht, sondern Gott, was möchtest du? Und damit deine Herrlichkeit groß wird. Wir wollen meistens etwas tun, statt in Gottes Kontrolle zu ruhen. Meistens ist es, ich muss was machen. Was geht hier? Wohin muss ich gehen? Ich muss hin, ich muss dieses, ich muss jenes. Ich muss dann einen Termin bei dem Arzt machen. Ich muss jenes unternehmen. Und ja, manchmal müssen wir das. Aber ist das die Hauptquelle unserer Hoffnung? Oder ist die erste Reaktion, Herr, du kennst die Umstände. Du wusstest, dass ich jetzt diese Nachricht kriege. Du wusstest, dass dem Verwandten, dieses passieren wird. Und ich wende mich zu dir. Es war nicht ein Mangel an Mitgefühl, dass Jesus noch 2 Tage jenseits des Jordans blieb, sondern es war Gottes Führung. Und es war seine Führung, die er wahrgenommen hat, weil sein Gedanke zuerst war, Gott, was willst du in dieser Situation bewirken? Immer wieder müssen wir uns Zeit nehmen, dass wir uns statt von den Umständen treiben zu lassen, uns von Gott leiten lassen. Sonst ist es immer, oh, der Chef hat angerufen, ich muss, also muss ich. Der Arzt hat gesagt, du musst, deswegen muss ich. Die Familie hat gesagt, du solltest, also sollte ich. Dann werde ich immer getrieben von Umständen außerhalb von mir selber. Oder sage ich, Gott, du weißt dieses alles. Ich weiß nicht den Zeitplan. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich kenne nicht alle Umstände. Aber du weißt es. Und ich möchte dir vertrauen. Und sage, Gott, was ist in diesen Umständen? Und ich glaube, weil Jesus diese Perspektive hatte, sagt er, ich kann in aller Ruhe noch 2 Tage hier bleiben, weil ich weiß, das ist, was Gott von mir möchte. Und ich weiß, dass einige Leute das absolut nicht verstehen werden. Ich weiß, dass einige Leute sagen werden, warum bist du nicht gleich gekommen? Warum hast du nicht das gemacht? Aber er wusste, dieses ist, was Gott von ihm wollte. Und deswegen hat er so reagiert. Aber damit hat es nicht aufgehört. Und wir lesen weiter ab Vers 7 bis 16 jetzt erstmal. Danach erst, also nach diesen 2 Tagen, spricht er zu den Jüngern. Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht etwa 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, da wird er wieder gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Jesus' erste Reaktion, als er die Nachricht bekommen hat, ist, Gott, ich weiß, es wird zu deiner Herrlichkeit beitragen. Also er sorgte sich zuerst um Gottes Ehre und dann sorgte er sich aber auch um das Wohlergehen anderer. Direkt im Kapitel zuvor, in Kapitel 10, Vers 39, da heißt es, da suchten sie wieder ihn, Jesus, zu greifen und er entging ihrer Hand. Also nicht einfach nur Ticken spielen, sondern sie wollten ihn festnehmen. Sie wollten ihn greifen. Ja? Und jetzt kehrt er zurück. Also er war von Jerusalem rüber auf die andere Seite des Jordans gegangen und jetzt kommt er dahin wieder zurück. Seine Jünger erinnern Jesus an die Gefahr, aber es geht ihm nicht um die eigene Sicherheit. In dieser Situation denkt er nicht zuerst an sich. Und so häufig, wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert werden, automatische Reaktion ist, oh, was muss ich ändern? Wie muss ich meinen Zeitplan anpassen? Ah, das passt im Moment gerade gar nicht. Hast du mal mitbekommen, schlechte Situationen passen dir eigentlich nie? Es ist nie so, ah ja, das war genau der richtige Zeitpunkt. Aber Gott wusste, dass es der richtige Zeitpunkt war. Und er geht hin und sagt, ja, ich werde jetzt hingehen. Denn unsere Sicherheit ist Gottes Souveränität. Darin hat er die Zuversicht. Und deswegen konnte er sagen, wenn ich im Willen Gottes gehe, wenn ich das tue, was Gott von mir möchte, dann kann nichts passieren, was Gott nicht zumindest zulässt. Und man sagt, ich wandle und ich kann so offen gehen, auch wenn das gefährlich ist, auch wenn sie mich letztes Mal dort gefangen nehmen wollen. Vielleicht hast du den Anspruch mal gehört, du bist nirgendwo sicherer als im Zentrum von Gottes Willen. Ja? Und einige waren nicht außerhalb von Gottes Willen, aber hatten gerade Unfälle gehabt zu sagen, ja, das kann mir zu Hause passieren, das kann mir auf dem Weg zur Arbeit passieren, das kann überall passieren. Ich bin sicher, wenn ich weiß, ich bin von Gott geführt. So kann Jesus zuversichtlich gehen, denn er orientiert sich an Gottes Willen. Und nur damit wir es richtig gehört haben, ich will nicht sagen, dass einem dabei nichts passieren kann, aber nichts, was Gott nicht eingeplant hat. Und diesen Plan verstehen wir aber oft nicht, weil wir nicht Gottes Perspektive haben. Ja. Als wir hier nach Nürnberg gezogen sind, naja, wir sind überzeugt, Gott möchte uns hier haben, dann wird er auch für uns sorgen. Und viele von euch, wir haben gebetet, dass wir dann eine Unterkunft bekommen und wir haben sie mittlerweile auch, aber bis wir das hatten, waren wir über ein Jahr hier. Warum hat das so lange gedauert? Keine Ahnung. Gott gibt nicht immer eine Erklärung. Wir verstehen nicht immer, auch im Nachhinein nicht unbedingt immer. Und unsere Schwierigkeit hier ist, du sagst, naja, weiß ich, das ist die Geschichte von Lazarus. Klar, was passieren wird, der wird sterben und dann wird er auferstehen. Das musste doch so passieren. Weil du das Ende der Geschichte kennst. Aber die kannten es damals nicht. Und Gott kennt deine Geschichte genauso gut wie die Geschichte von Lazarus. Er weiß, wie es ausgeht. Er weiß, wie es weitergeht. Er weiß, was es noch an Komplikationen gibt. Er weiß noch, was andere entscheiden werden. Er weiß, was dein Körper noch mit dir machen wird. Er weiß, was in der Politik noch alles entschieden wird. Er weiß, wie die Wirtschaft weitergeht. Er weiß. Für ihn sind deine Umstände nicht überraschender als für dich zu sagen, ich weiß, was mit Lazarus passiert. Er ist allwissend. Er weiß diese Sachen. Und er lässt sie zu und er will in uns wirken. Für die Jünger war es alles andere als klar. Das sehen wir selbst in der Aussage von Thomas. Lass uns hingehen, dann werden wir mit ihm sterben. Das ist im Moment gar nicht Gottes Absicht. Aber Jesus hatte eine Absicht. Und die Absicht war diese Erfahrung. Er sagte, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da war, damit euer Glaube gestärkt wird. Das ist, was er bewirken wollte. Bei Gott ist die geistliche Gesundheit und unser Vertrauen in den Herrn wichtiger als die körperliche Gesundheit. Weil die körperliche Gesundheit wird früher oder später eh und je gehen. Niemand ist mit 90 so fit wie mit 25. Das hat einfach mit dem Alterungsprozess zu tun. Ich suche jetzt bitte nicht irgendwo jemand, der mit 25 ganz ungesund war und es bis 90 geschafft hat und sagt, naja, vielleicht gibt es irgendwie eine Ausnahme, aber in der Regel ist es nicht der Fall. Ja? Aber Gott möchte, dass unsere geistliche Gesundheit, unser Vertrauen in ihn, auch in schwierigen Umständen, weiter gestärkt wird. Lass mich das so sagen. Dem Herrn sind unsere Umstände nicht egal. Aber noch wichtiger ist ihm, was diese mit uns machen. Ja. Es war nicht zu sagen, ja, ist ja nur ein Lazarus, irgendwann würde er eh und je sterben. Ja. Es war ihm nicht egal. Wir lesen gleich noch weiter, dass er ihn liebte und dass die anderen sagen, wie sehr hat er ihn lieb gehabt. Es war nicht ein Mangel an Liebe, aber es war etwas, was er wusste, was das in ihm bewirken wird und wie es ihn stärken wird und auch ein Zeugnis für den Herrn sein wird. Du bist nicht ein Opfer deiner Umstände, sondern Gottes Projekt in Arbeit. Gott ist weiter am Wirken. Hier in Nürnberg gibt es ja eine ganze Reihe an Baustellen. Sowohl an Straßenbaustellen als auch an Gebäuden, die gebaut werden. Ja? Und solange es eine Baustelle ist, die meisten Leute, was ist ihre Reaktion darüber? Schon wieder. Ja? Kostet mich mehr Zeit. Wieso machen sie das jetzt schon wieder? Gerade wenn ich da vorbei muss. Aber im Nachhinein freuen sich die Leute, wenn es fertig ist. Keiner mag besonders gerne, wenn Gott gerade am Bauen ist. Aber Gott weiß, ohne das Bauen komme ich nicht zu einem fertigen Projekt. Und Gott lässt die Umstände zu, weil er uns in sein Ebenbild verändern will. Und das geht nicht ohne sein Wirken. Du wirst nicht zu einem guten Musiker ohne Training. Du wirst nicht zu einem guten Sportler ohne Training. Du wirst nicht zu einem Gelehrten ohne zu lernen. Und du wirst nicht zu einem gottesfürchtigen Kind Gottes ohne Übung. Ohne, dass Gott Situationen zulässt. Und er möchte, dass wir, werden wie er, dass wir auf diese Situation richtig reagieren können. Und Jesus sagte, ich weiß, Gott wird diese Situation gebrauchen. Und ich werde zur gegebenen Zeit, ich werde hingehen. Und es wird Gott verherrlichen. Und er sorgt sich eben auch um das, was es in anderen tut, dass es zu ihrem Wohlergehen ist. Und das Gleiche denkt er bei deiner Situation. Ich kenne nicht jede Situation von jedem von euch. Aber Gott weiß es ganz genau. Und genau wie er bei Lazarus gesagt hat, ich weiß, dieses ist für Gottes Herrlichkeit. So will er auch in deinem Leben sagen, ich weiß, es ist, weil Gott sich dadurch verherrlichen möchte. Und er hat einen Plan. Und der Grund, warum wir das manchmal nicht sehen, ist, dass wir, wie in der Einleitung gesagt, dass wir nur die irdische Perspektive haben und dass wir zeitlich gebunden sind. Warum sagen wir ja, bei Lazarus ist doch klar, weil es in der Vergangenheit liegt. Wir können zurückblicken und sagen, na klar, das ist, was Gott getan hat. Aber wir können nicht auf unser eigenes Leben zurückblicken und sagen, ja klar, das ist, was Gott tun möchte. Aber Gott ist außerhalb der Zeit. Er blickt auf das und sagt, vertrau mir. Ich kenne den Ausgang. Ich weiß, was passiert. Und ich habe Gutes im Sinn. Also geht er dann hin und es kommt ein längerer Abschnitt von Vers 17 bis Vers 44. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1,5 Kilometer entfernt. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen war, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie aber sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nimmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, der riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahm nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Schon gesehen, Jesus sorgt sich um Gottes Ehre, er sorgt sich um das Wohlergehen anderer und Jesus sorgt sich um unseren Glauben. Jesus kommt 4 Tage nach dem Tod an und findet alle in großer Trauer. Die Trauergäste waren zwar gekommen, um die Schwestern zu trösten, aber sie waren untröstlich. Und sie konnten ihnen nicht wirklich helfen. Wir konnten nur bestätigen, tut uns wirklich leid, dass Lazarus gestorben ist. Ihre einzige Hoffnung war Jesus gewesen, aber er war ja nicht rechtzeitig gekommen. So dachten sie. Und das lässt sich auch am Vorwurf ablesen. Du hättest es verhindern können, dass mein Bruder stirbt. Bemerkenswert finde ich Jesu Reaktion. Jesus verbietet nicht zweifelnde Fragen, aber er bietet die Antwort des Glaubens an. Er sagt nicht, also nee, so kannst du nicht reden, wenn ich hier gewesen wäre. Ich komme immer zur rechten Zeit. Nein, er weiß, das ist ihre Herzenseinstellung, es sind ihre Fragen. Und er lässt diese zu. Aber er bietet eben auch die Antwort des Glaubens an, nämlich Gottes Lösung für das Problem des Todes ist die Auferstehung und das ewige Leben. Das ist nicht das Ende. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn du glaubst, du wirst Gottes Herrlichkeit sehen. Er bietet Martha hier in ihrer Trauer nicht eine Erklärung an, zu sagen, ja, weißt du, das musste passieren, weil das und das waren die Umstände und dann hat das Herz nicht mehr mitgemacht und dann war dies oder jenes, weil er wusste, das hilft nicht. Und er bietet auch nicht irgendwelche Trauerbewältigung an, sondern die Hoffnung des ewigen Lebens. Er wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Ich kenne die Lehre, aber die Lehre mit H, die biblische Lehre, erfüllt nicht die Lehre mit Doppel-E im Herzen, die ich spüre. Er sagte, ich weiß das, aber ich traue ja trotzdem. Er ist tot, er fehlt mir. Der christliche Glaube ist nicht primär eine Lehre, sondern das Vertrauen in eine Person. Und deswegen sagt er hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil es nicht einfach so ist, du musst dieses glauben und das gibt dir automatisch Hoffnung. Sondern er sagte, ich bin die Lösung. Christus ist unsere Hoffnung. Und er drückt das hier so aus, so stark wie es geht, wenn er sagt, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird, und hier ist dieser Ausdruck, wird nie und nimmer sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und diese Unterhaltung weckt in Martha eine Hoffnung. Das kann man daran erkennen, dass sie dann hingeht und sagt, Maria, du musst mal kommen. Jetzt ist Jesus endlich da. Nun, wenn du die beiden hörst, Martha und Maria, und du dich die biblischen Geschichten ein bisschen kennst, dann sagst du, warte mal, Maria ist doch die Gute und Martha ist die Böse. Ne? Martha ist die, die viel zu beschäftigt ist, und Maria ist die, die zu Jesu Füßen sitzt. Ja, es gibt diesen Bericht. Aber das heißt nicht, dass es immer so ist. Ja? Und vielleicht denkst du auch an eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, na, da weiß ich, habe ich falsch reagiert. Hier kommt Martha. Und sie geht zu ihm und sie weiß, ich brauche den Herrn. Und dann geht sie hin und holt ihre Schwester. Und kommt dann mit ihr zurück. Und was macht Maria? Sie wiederholt den gleichen Vorwurf, den Martha schon hatte. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Aber wie sollen wir das dann einordnen, wenn es heißt in Vers 33, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Warum? Warum ergrimmte er im Geist, wurde erschüttert? Liegt es an den Emotionen, dass er sagte, nein, nein, das ist mir jetzt zu emotional? Da müsst ihr gelassen damit umgehen. Nein, das ist nicht das Problem. Emotionen sind völlig in Ordnung. Aber die Hoffnungslosigkeit verrät ihren Unglauben. Denn direkt danach, in Vers 37 heißt es, dass andere dann fragen, konnte dieser, der so viele Wunder getan hat, konnte er das nicht verhindern? Wir dürfen trauern. Wir haben das in unserer Bibellese vorhin von Chalasch gehört. Wir dürfen trauern, aber nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Ja, er sagte, es ist okay, ihr wisst ja nicht, dass Lazarus jetzt wieder auferstehen wird. Ihr kennt die Lehre. Ihr wisst, dass es eine Hoffnung für das Ende der Zeiten gibt, dass es eine Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben geben wird. Es wäre okay zu trauern, aber er erkannte, dass in ihrer Trauer ist nicht einfach nur ein Traurigsein war über den Verlust, sondern ein jetzt ist alles aus. Und er sagte, das verrät Unglauben. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir dürfen einen Verlust betrauern, aber wir dürfen auch wissen, Gott hat die Kontrolle und er hat sie auch weiterhin. Und um das zu demonstrieren, lässt sich Jesus das Grab zeigen und will es öffnen lassen. Und genau, so sahen die Gräber damals aus. Es waren einfach in den Berg gehauene Höhlen, wo dann Grabstätten lagen, wo man die Totengebeine hingelegt hat. Ja, und er befiehlt das und sagt, geht mal hin. Und bevor er so weit kommen kann, sagt Martha, Jesus, hast du dran gedacht? Wir können die noch nicht einfrieren. Das hat sie natürlich nicht gesagt, weil das wussten sie nicht. Ja, wir können tote Körper nicht konservieren. Und das wird ziemlich unangenehm, wenn du jetzt das Grab öffnest. Ja. Aber Gottes Plan hört nicht mit dem Tod auf. Wir lesen in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und er wusste, auch der Tod können sie nicht trennen. Gottes Plan hat nicht aufgehört. Nun, hier kommt in der heutigen Zeit dann ganz oft der Einwand, ja, warum sehe ich Gottes Herrlichkeit dann nicht? Ich war schon bei so vielen Beerdigungen und da ist nie jemand von den Toten auferwacht. auch nicht 4 Tage später. Und es gibt eine Begründung direkt bei uns hier im Text. Jesus sagt in Vers 42, ich wusste im Gebet zu Gott, dass Gott, der Vater, du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Es war eine Bestätigung des Dienstes von Jesus Christus, dass er der Messias ist. Das hieße, wenn du betest und jemand von den Toten aufersteht, dann würden die Leute denken, du bist der Messias. Aber du bist es ja gar nicht. Ja? Und deswegen, nein, das passiert nicht. Und die Leute damals wussten auch, dass es nicht passiert. Und als es dann doch geschah, war es, warte mal, das ist ein Zeichen von Gott. Das kann kein Mensch tun. Manchmal tun wir das so ein bisschen ab und sagen, naja, damals waren die Leute so leichtgläubig. Der war da nur so halbtot und war ein bisschen benommen gewesen und dann ist er wieder dazugekommen. Nee, die Leute wussten auch damals, wenn jemand tot war. Und wenn du Leute 4 Tage eingewickelt hast in Leichentuch, das getränkt war mit Sachen, spätestens dann wärst du erstickt gewesen in der Höhle. Ja? Also der war nicht halbtot und wieder zum Leben erweckt, der war ganz tot und Jesus wird ihn von den Toten auferwecken. Aber selbst im Text ist die Konzentration worauf? Wenn du in einem biblischen Text herausfinden möchtest, was möchte Gott betonen? Schau dir einfach an, was ist die Länge, worüber berichtet wird. Okay? Wir hatten hier diesen ganzen Dialog. Er kommt, er war noch nicht da gewesen. Er blieb 2 Tage, dann kam er, dann kam Martha, er hat sich mit ihr unterhalten. Dann kam Maria, er hat sich mit ihr unterhalten. Dann kamen andere, haben Vorwürfe gemacht. Und dann sagt er, jetzt in meinen Worten, okay, jetzt reicht's, jetzt gehen wir hin. Hier ist die Lösung. Lazarus, komm raus. Okay, da bin ich. Du hast die ganze Zeit den Dialog und dann in 2 Sätzen sagt er, okay, hier ist, wie es ausgegangen ist. Die Konzentration war nicht auf dem Endergebnis. Die Konzentration, die Gott haben möchte, war, schau her, hier ist der Umgang gewesen. Ja, es gibt diese Probleme, aber Christus ist die Lösung und wir können ihm vertrauen. Nun, einige erkennen das, dass einige Lehrer das gebrauchen, um zu erklären, wie Errettung funktioniert. Lazarus war tot, wir waren tot in unseren Sünden und Jesus hat ihn gerufen und dann hatte er neues Leben. Wir müssen aber zumindest bedenken, das wird in der Schrift so nie als Beispiel gebraucht. Ja, es wird nie gesagt, dieses ist ein Bild für die Errettung. Und Jesus sprach nicht Leuten den Glauben zu, sondern tat die Wunder und ließ aufschreiben, damit wir glauben. Hier ist, wie das Evangelium endet in Johannes 20. Da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus von den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja? Bei Lazarus war es, Lazarus, komm raus, und Leben war da. Bei der Errettung ist es, ich habe euch dieses aufschreiben lassen. Ich habe euch die Berichte gegeben, damit ihr diese hört, davon überführt werdet durch den Heiligen Geist und dann glaubt. Es ist nicht einfach, Gott spricht und puh, da ist Glaube. Sondern wir hören die Berichte und wir müssen eine Entscheidung treffen. Nehme ich ihm das ab? Glaube ich ihm das oder nicht? Aber ich glaube auch, dass es kein Zufall war, dass gerade Lazarus hier gestorben ist. Es gibt nämlich eine Erzählung, die Jesus kurz vorher erzählt hat, in Lukas 16. Und ich werde einen Abschnitt daraus vorlesen, ab Vers 24. Dort hatte Jesus eine Geschichte erzählt von einem Lazarus und einem reichen Mann. Und beide waren gestorben und Lazarus war im Himmel sozusagen, Abrahams Schoß, getröstet und der reiche Mann starb und war in Pein. Und da heißt es in Vers 25, Abraham sprach zu dem reichen Mann, Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Der reiche Mann sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auf die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugen, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hatte Jesus ein paar Wochen, ein paar Monate, wir wissen nicht genau die Zeitspanne, vorher erzählt. Er sagt, pass auf, da war ein Lazarus und der war gestorben. Und da sagt dann jemand, der nicht an Gott geglaubt hat und der in der Bestrafung dann ist, in der Verdammnis, in der Hölle ist. Und der sagt dann, hey, für mich kann man nichts mehr tun. Es gibt eine Trennung, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Gibt keine Chance mehr nach dem Tod. Aber du kannst doch zu den Lebenden, zu meinen Verwandten gehen und die warnen. Und die Antwort ist, selbst wenn jemand aus den Toten auferstehen würde, würden sie nicht glauben. Aber das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Und hier passiert genau das mit Lazarus. Und sie glauben trotzdem nicht. Es liegt also nicht an einem Mangel an Beweisen. Aber wir brauchen mehr Vertrauen in Gott. Und wie gewinnt man Vertrauen in Gott? Indem man ihn beim Wort nimmt. In Johannes 7, Vers 17 heißt es, wenn jemand Gottes Willen tun will, so wird er von der Lehre erkennen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und wie man das herausfindet, ist, es zu tun, danach zu leben. Und so werde ich es erkennen. Gib Gott die Gnade, die er versprochen hat. Trägt er hindurch, wie er verheißen hat, dass er tut. Und bei der Geschichte von dem Lazarus aus Lukas 16, die ich eben erwähnt habe, was war es bei ihm? In seiner Geschichte wird er nicht von den Toten auferweckt. Aber was passiert mit ihm? Er sagt, er hat zu Lebzeiten Böses erlebt. Gott streitet das nicht ab. Aber jetzt wird er getröstet. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Nein, es geht im Leben nicht immer gut aus. Die Bibel ist ehrlich mit unserer Situation auf dieser Welt. Man sagt, es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung gibt es, weil Christus gekommen ist und den Tod überwunden hat. In 2 Wochen feiern wir Ostern. Warum feiern wir das? Weil Jesus so brutal hingerichtet wurde? Nein, weil er den Tod besiegt hat. Und weil dieser Tod nicht einfach nur ein Leiden von ihm war, sondern ein stellvertretender Tod für unsere Schuld, sodass wir nicht mehr leiden müssen wie der reiche Mann, sondern dass wir die Vergebung von Jesus Christus haben können, dass wir bei Gott in der Herrlichkeit sein können, dass wir getröstet werden können von all dem Leid, das wir vielleicht hier erlebt haben. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, du weißt nicht alles, was ich durchgemacht habe. Stimmt. Aber Gott weiß es. Und deswegen haben wir einen Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Christus versteht es. Er hat sehr viel durchgemacht. Aber er hat es durchgemacht, damit du und ich gerettet werden können und damit du und ich getröstet werden können. Vielleicht schon hier, vielleicht aber auch erst später. Eine Reaktion möchte ich noch darauf hinweisen, nämlich viertens, Jesus sorgt sich um unsere Reaktion. Vers 45 heißt es, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Sie waren überzeugt durch das, was sie erlebten. Andere lehnten ihn ab. Vers 46, einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir den so lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und unsere Stadt und unsere Nation wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Überlegt nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht nur für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste in eine Stadt mit namens Ephraim, und dort verweilte er mit seinen Jüngern. Merken, einige haben es geglaubt. Andere sagten, nee, das können wir nicht machen. Weil wenn, dann glauben alle an ihn und dann werden die Römer kommen und die Stadt zerstören. Kennt ihr die Geschichte, wie es weitergeht? 40 Jahre später passiert genau das. Die Römer kommen und zerstören die Stadt, obwohl sie ihn getötet haben. Ein weiteres hier sagten, wir sehen all die Zeichen, die er getan hat. Ja? Sie können das nicht leugnen. Unser Glaube beruht auf historischer Zuverlässigkeit. Aber, wie ich eben schon angedeutet habe, Belege allein machen den Glauben nicht aus. Wir können sie annehmen oder ablehnen. So viele Leute sagen heute, ja, wenn ich klarere Beweise hätte, wenn ich das erleben würde, dann würde ich glauben. Nee, wir haben das in Lukas 16 gehört. Wenn Leute aus den Toten auferstehen, dann sagen die Leute, wo war der Trick? Wie haben sie das gemacht? Ja, nicht, oh ja, es gibt Gott tatsächlich und es gibt eine lebendige Hoffnung. Die Sorge der Pharisäer war, dass alle an ihn glauben werden und beschlossen, aus ihrer Sicht das Problem zu beseitigen. Und seine Feinde werden Jesus töten, aber seine Auferstehung nicht verhindern. Ja, das, was sie sich vornehmen, wird in ihren Augen gelingen. Aber es ist nicht das Ende. Man müsste dieses immer im Blick behalten, dass wir nicht nur auf das Hier und Jetzt schauen, sondern auch auf das, was Gott bewirkt. Manchmal sieht es so aus, als ob alles zu spät sei, aber nicht aus Gottes Perspektive. Betrachte deine Umstände, die du durchmachst, aus der Perspektive von Ostersonntag, Auferstehungssonntag. Nicht die Probleme leugnen. Dadurch gehen sie nicht weg und das macht sie auch nicht besser. Aber auch nicht die Hoffnung leugnen, dass Gott sich darum kümmert und dass er einen Ausweg bereitet hat. Vielleicht noch hier, vielleicht noch durch Änderung der Umstände. Lazarus hat er von den Toten auferweckt. Es gab eine Änderung der Umstände, es hat die Leute erfreut. Aber Lazarus ist einer der wenigen Leute, der gleich zweimal sterben musste. Denn er ist danach wieder eines natürlichen Todes gestorben. Aber eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Wenn wir nur auf das Irdische schauen, werden wir verzweifeln. Aber wir haben eine Hoffnung in dem, der die Auferstehung ist. In welchen Umständen du auch sein magst, vertraue Jesus. Vertraue, dass er nicht zu spät kommt. Selbst wenn es erstmal so scheint, Lazarus ist schon gestorben und das ist schon 4 Tage her. Oder ich hätte das Geld aber schon dann und dann gebraucht. Oder der Person ist dieses widerfahren, der Krieg ist schon ausgebrochen, die Menschen sind schon gestorben, das und das ist schon kaputt gegangen. Ja? Weil wir in einer gefallenen, in einer sündhaften Welt leben. Aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Okay. Wer von euch liest ein Buch oder schaut einen Film und kommt zur Hälfte und sagt, Mann, die Guten sind am Verlieren, blöder Film, blödes Buch, ich schmeiß es weg. Warum guckst du weiter, warum liest du weiter? Weil es nicht das Ende ist. Hör nicht in der Bibel in der Mitte auf. Sieh darauf, was Gott tun wird. Vertrau ihm. Er ist der Regisseur. Er weiß, dass das, was du im Moment siehst, nicht das Ende ist. Und wenn es den ganzen Film, das ganze Buch über, die ganze Zeit immer nur ist, oh, es ist alles so schön, es ist alles ohne Probleme, dann sagst du, das ist ja langweilig, da passiert ja nichts. Ja, manchmal passieren Sachen und manchmal passieren sie zu uns und dann ist es nicht mehr lustig. Aber lass uns dabei nicht vergessen, Gott sieht es und er kennt das Ende. Und das ist kein schlechter Film, sondern es ist die Wahrheit. Und Jesus hat es bewiesen, indem er von den Toten auferstanden ist. Vertraust du ihm? Vertraust du den Belegen? Und vertraust du ihm für deine Umstände? Dann haben wir eine Osterhoffnung. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns Hoffnung gibst und dass du auch diese Berichte aufschreibst. Ja, manchmal sind Sachen passiert, die waren äußerst schmerzhaft. Es waren große Verluste da, es war Leiden da. Aber das Leiden ist nicht das Ende. Hilf uns, dass wir nicht trauern wie die, die keine Hoffnung haben, sondern dass wir auf Christus schauen. Der vor Martha, der vor Maria, der vor die ganze Bevölkerung tritt und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Nicht nur als Lehre, nicht nur als, ja, theoretisch, theologisch, irgendwie habt ihr gesagt, wird schon irgendwie so sein, sondern glauben wir jetzt, dass Jesus uns ewiges Leben gibt. Und wir nie und nimmer in die Verdammnis kommen. Und dass wir das hier und jetzt ertragen können, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und diese Hoffnung nicht hat, dass sie erkennen dürfen, es gibt die Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht in sich oder in einer Änderung der Umstände, sondern in Jesus Christus. Und ich bete für die von uns, die diese Hoffnung haben, dass wir mit dieser Hoffnung leben. Und diese Hoffnung sich in unserem Leben äußert. In Jesu Namen.